Hey, vierter und letzter Teil, das wäre fast so unsere Predigtserie zum Thema Gebet, besser gesagt zum Vater unser. Überschrift ist geistliche Kämpfe überwinden und ich möchte wieder mal eine Geschichte erzählen, die mittlerweile auch schon mehr als ein Jahr alt ist, wo es mich das erste und Gott sei Dank letzte Mal mit Covid erwischt hat. Was auch immer eine Variante das vor mehr als einem Jahr war, sie hat mich doch in den Keller gezwungen. Also ich wurde da isoliert von der Esther und den Jungs und war doch ein paar Tage ziemlich bedient mit den Symptomen. Und dabei kreisten meine Gedanken, weil man hat ja Zeit, wenn man da so gebunden ist ans Bett, dabei kreisten meine Gedanken um alle möglichen Themen und Fragen, wird meine Lunge was abbekommen? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon mal gestellt, als du Covid hattest. Was ist mit Long-Covid, das Unwort? Ja? Wird sich die Welt wieder normalisieren oder ist es der Anfang vom Ende? Und ja, mit Gedanke für Gedanke nahm so eine Wolke zu um mich herum, nämlich eine Angstwolke. Und die war auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar, weil das passiert ja so Schritt für Schritt für Schritt. Und so war ich immer vertiefter in meinen Gedanken und irgendwann dann wieder so halbwegs auf den Beinen. Aber dann, nach 2 Wochen merke ich, irgendwie ist es eng um die Brust. Ich habe so mitten im Tag wie so Einbrüche und mir bleibt ein bisschen die Luft weg und ich fühle mich nicht wohl, ich bin nicht so leistungsfähig, wie ich vorher war und ich denke mir schon, oh nein, das ist jetzt Long-Covid oder Post-Covid oder hoffentlich hat meine Lunge keinen bleibenden Schaden mit sich getragen und so gehe ich zur Hausärztin. Sie hört mich ab und ich merke schon, sie ist unruhig. Und ich denke mir, oh nein, was ist los? Und dann kommt gleich die erste Frage, hast du deinen Cortison-Spray verwendet? Und ich musste peinlich berührt antworten, nein, den habe ich nicht verwendet. Und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, ne? Weil ich mir dachte, super, hast dich nicht dran gehalten, jetzt hat deine Lunge irgendwelche scheinbar hörbaren beim Abhören scheinbar irgendwelche Schäden mit sich gebracht. Hat bedeutet, ab zum Lungenröntgen. Okay, ab zum Lungenröntgen. Die Ergebnisse waren dann recht schnell da. Und dann lese ich das Ergebnis, den Befund. Nichts. Nichts. Die Lunge ist einwandfrei. Und ich denke mir, spinne ich? Also sie hat mich ja abgehört. Und auch gehört, dass das eng ist, dass das zu ist, dass das nicht passt. Aber es ist nichts. Sie hat sich nicht getäuscht. Das Lungenröntgen hat sich nicht getäuscht. Aber scheinbar war Angst so präsent in meinem Leben. Angst vor dem, was kommen könnte und was sein könnte, dass meine Lunge wirklich zugeschnürt war und es auch hörbar war. Aber nicht, weil irgendwelche bleibenden Schäden da waren, sondern einfach nur, weil ich unter dem Einfluss von Angst war. Und wo ich das realisiert hatte, wie so ein Wachmoment, ist zeitgleich in mir so eine Wut hochgestiegen, nämlich, hey, irgendwie bin ich da gerade echt dem Teufel auf dem Leim gegangen. Er hat da echt gerade ein Spielchen mit meiner Angst betrieben und ich habe mich davon abgewandt, zu Jesus hingewandt, mich neu seiner Herrschaft unterstellt. Und auf einmal waren die Symptome weg. Auf einmal waren die Beschwerden weg und sollten auch nicht mehr kommen. Und das ist meine Geschichte mit meiner Covid-Infektion. Und bitte hör mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass es nicht Long-Covid gibt. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr mich nicht falsch versteht. Aber in meinem Fall war Angst und mein Kreisen der Gedanken um Sorgen und um was wäre, wenn Gedanken der Grund, der mich in meinem Wohlbefinden, ne, und auch in meiner physischen Realität, so wie es meinem Körper auch geht, beeinflusst hat. Und das ist etwas, wo es manchmal eben nicht auf den ersten Blick leider. Schön wär's, oder? Wenn man das auf den ersten Blick so leicht unterscheiden könnte. Aber es ist möglich, dass du Angst auf den Leim gehst. Aber die gute Nachricht natürlich heute Morgen ist, dass dich Jesus da aus deiner Angst herausführen möchte und damit auch aus Beschwerden herausführen möchte. Es kann aber auch sein, dass es dir umgekehrt geht, wie in der Geschichte, die ich gerade von mir erzählt habe. Vielleicht ist dir die geistliche Welt, der Teufel und seine Dämonen so bewusst. Du bist eigentlich ständig in einem Faustkampf. Du bist ständig am Fighten, ne? Und gehst dabei auch über seelisch-emotionale und sogar körperliche Grenzen, ne? Und es wird nicht weniger, je mehr du ankämpfst, sondern es wird sogar noch mehr in deinem Leben. Und da hat mir mal dieser Spruch weitergeholfen, den Havila Cunningtner mal im Zuge einer Predigt ausgesagt hat. Und den finde ich eigentlich sehr witzig, nämlich: bei manchen Christen würden sich die geistlichen Anfechtungen halbieren, wenn sie einfach nur früher ins Bett gehen und genügend Schlaf bekommen würden. Kann jemand Amen dazu sagen? In der Früh, wenn ich aufstehe und nicht gut geschlafen habe, ist es da meine schlechte Laune? Oder ist es gerade ein geistlicher Angriff? Ist manchmal nicht so leicht zu unterscheiden, oder? Aber Schlaf ist gesund, und solange du deine beiden Füße hier auf dieser Erde hast, wirst du Schlaf brauchen. Vielleicht bist du so ein Glücklicher, der nur 6 bis 7 Stunden braucht, aber manche brauchen halt ihre 8 bis 9 Stunden. Ne? Und auf einmal sind die geistlichen Kämpfe halbiert. Vielleicht sitzt du aber auch da und denkst dir gerade: in was für einem Gottesdienst, in was für einer Predigt bin ich gelandet? Das ist doch alles ein Märchen mit dem Teufel und seinen Dämonen und diesen geistlichen Realitäten. Ne? Und da möchte ich dir nahelegen, eigentlich mit einer Gegenfrage: was ist, wenn du dich täuscht? Was ist, wenn es doch diese geistlichen Realitäten gibt? Was ist, wenn ich, oder besser gesagt Gottes Wort, dich sogar überzeugen kann darin, dass diese auch finsteren Mächte, die in dieser Welt wirksam sind, was ist, wenn die sogar ein Mitgrund sind, warum Jesus in diese Welt kam? Nämlich um uns zu befreien aus dem Einfluss des Teufels und seiner Dämonen. Um die Werke des Teufels zu zerstören. Denn das war Teil des Dienstes von Jesus. Es war Teil seines Auftrages. Und es war der ultimative Sieg am Kreuz, wo er den Teufel entmachtet hat. Denn was war die Waffe oder die Macht des Teufels? Naja, er wird auch Ankläger oder Verkläger genannt. Natürlich auch Lügner oder Durcheinanderwirbler, aber er verwendet das gegen dich, er verwendet dein Leben eigentlich auch gegen dich, er verwendet deine Fehltritte gegen dich, weil er weiß, dass wenn du unter Verdammnis bist, er weiß, wenn du nicht unter der Gnade bist, nicht unter deiner neuen Identität lebst, dann hat er dich unter seinen Füßen. Aber die Wahrheit des Kreuzes ist ja, dass du durch diesen Opfertod von Jesus, diesen Stellvertretertod von Jesus, dass du in unverdienter Art und Weise befreit worden bist und auch dir vergeben worden ist von deiner Schuld. Gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus hat das vollbracht. Und dadurch, wenn du an dem dich orientierst, wo hat der Feind dann eigentlich noch einen Grip mit seinen Händen oder mit seinen Worten, ne? Wenn du sicher bist in deiner neuen Identität? Aber genau dort möchte er uns durcheinander wirbeln. Jedenfalls sagt uns Jesus in Johannes 16, 33: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Welt ist eben kein neutraler Boden. Es ist ein Boden, wo ein Kampf stattfindet zwischen Gut und Böse. C.S. Lewis hat mal gesagt: vom Feind besetztes Gebiet, das ist diese Welt. Das Christentum lässt uns wissen, wie der rechtmäßige König gekommen, gleichsam verborgen gelandet ist und uns alle aufruft, am weltweiten Feldzug der Partisanen teilzunehmen, weil wir sind dazu berufen, in die Freiheit zu führen. Wir sind dazu berufen, Menschen von ihren Fesselungen und Verkettungen und Verstrickungen zu befreien. Und wenn wir einen ehrlichen Blick auf diese Welt machen, so gut wir scheinen oder wir meinen, dass diese Welt scheint, dann sehen wir, dass da viel Übel ist, dass da viel Tod ist, viel Finsternis ist. Aber wiederum deshalb genau ist ja Jesus gekommen. Und deshalb genau hat er uns auch diesen Auftrag gegeben. Wie gut und zeitgleich, aber auch ein Stück weit irritierend, dass gerade die letzten Zeilen des Vaterunsers Bezug nehmen auf diese Herausforderung und auf diese Thematik. Weil da heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich. Also es endet dann Gott sei Dank mit einem Loblied. Aber dieser Vers, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, der hat schon in sich. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Vielleicht hast du dir auch schon mal gedacht, Jesus, warum hast du das nicht weglassen können? Diesen Teil mit Versuchung und mit dem Bösen. Weil es wäre ja eigentlich ein stimmiges Gebet. Bis auf diesen letzten Teil, der irgendwie auch vor Augen führt, dass da eine gewisse Disharmonie ist in diesem Leben und in dieser Welt. Aber Jesus, er gibt uns nicht ein Gebet, um uns so eine Fleißaufgabe zu machen. Er gibt uns diese letzten Zeilen aus einem vollen Bewusstsein auch heraus, was es heißt, geistliche Kämpfe zu kämpfen und geistliche Kämpfe zu gewinnen. Denn er selbst hat solche Kämpfe geschlagen. Sei es, wo er Satan in der Wüste begegnet ist und von ihm wieder versucht worden ist und sich dort von der Gegenwart Satans befreit hat, um schließlich dann auch aus der Gewalt Satans zu befreien. Wenn wir da lesen, Matthäus 12, 28, wenn ich die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Es war ein enormes Merkmal des Dienstes von Jesus. Aber später auch in Apostelgeschichte 10, 38, Gott hat Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Und es ist spannend, weil wir trennen oft wir trennen oft Körper, Geist und Seele. Und wenn eine Beschwerde rein auf körperlicher Ebene stattfindet, dann sind wir dazu verleitet, es nur auf der Ebene zu betrachten. Aber du und ich, wir wissen, wie sehr Körper, Geist und Seele sich beeinflussen. Und sogar die Medizin weiß es immer mehr und nimmt auch immer mehr Rücksicht darauf. Und so kann eine körperliche Beschwerde bei dir bedingt sein, weil in dir etwas seelisch-emotional nicht aufgelöst oder nicht bearbeitet ist. Und vice versa kann es heißen, dass auch geistlich etwas nicht bearbeitet oder aufgelöst oder versöhnt ist. Und gerade da, wo du unversöhnt bist, und das muss jetzt gar nicht mit einer anderen Person sein. Es kann sein, dass du mit dir selbst unversöhnt bist, mit deinem Leben, mit deinem Sein, und du entwickelst eigentlich eine Abwehr oder sogar einen Kampf gegen dich selbst. Und irgendwann wird deine Seele und dein Körper das sichtbar machen, dass du nicht versöhnt bist. Und das Schöne ist, dass wir wirklich mit Jesus, mit den Evangelien, mit dieser Botschaft vom Kreuz eine Botschaft haben, die nicht nur den Geist behandelt. Weil wir wissen, es geht um Ewigkeit im Himmel, aber zeitlich geht es darum, und das sehen wir eben am Dienst von Jesus, dass es ihm nicht nur darum ging, geistlich zu sprechen oder geistlich zu heilen, sondern Menschen ganzheitlich zu begegnen, weil eben Körper, Geist und Seele miteinander connected sind. Und damit hat das Evangelium, die gute Nachricht, nicht nur Relevanz für deine Ewigkeit, wo du mal alle Ewigkeit mit Jesus verbringen wirst, sie hat doch Relevanz für deine Gegenwart. Und hier geht es nicht nur darum, schmerzfrei zu sein oder beschwerdefrei zu sein. Hier geht es eigentlich auch darum, dass da Beschwerden in deinem Leben sein können, die dich ultimativ davon abhalten, in der Bestimmung Gottes zu gehen und um die komplette Schlagkraft deiner Berufung auszuleben. Denn da, wo du seelisch verwundet bist und nicht versöhnt bist, das ist wie ein Klotz an deinem Bein. Und du wirst vielleicht Schritte versuchen zu machen, aber du wirst nicht wirklich weiterkommen. Deswegen, wir haben heute gesungen, Gott der Erweckung. Wir alle wollen Erweckung, oder? Die meisten. Wo fängt Erweckung an? Wo? Darfst deine Hand nehmen und zu dir zeigen. Da fängt Erweckung an und er möchte dich heilen und auch aus dir heraus andere heilen. So, das war jetzt ein kleiner Abbieger. Für Jesus war jedenfalls die Existenz und das Wirken des Bösen kein Märchen, sondern der ultimative Grund auch, warum er auf diese Welt kam, nämlich die Werke des Teufels zu zerstören, uns von Sünde zu befreien und eine Auferstehung möglich zu machen, indem er auferstanden ist. Auch wenn die westliche Welt, der du und ich angehören, das Böse ein Stück weit unter den Teppich gekehrt hat. Ich weiß nicht, was deine Beobachtung ist. Denn auf der einen Seite nehmen Bücher, Filme und PC-Spiele im Horror-Genre zu. Ja, sie verkaufen sich sogar sehr gut. Also Horrorfilme gehören zu dem Genre, das sich am besten verkauft. Ist interessant, oder? Das heißt, es nimmt zu, aber auf der anderen Seite sind wir ein bisschen wischiwaschi mit Gut und Böse, oder? Es ist doch eigentlich relativ, Wahrheit ist relativ, mein Lebensstil ist relativ, mein Glaube ist relativ und ein übergeordnetes Böses wie der Teufel oder eine wie ein Virus innewohnende Sünde, wo ich nicht ganz frei bin, das ist doch eigentlich Schwarz-Weiß-Denken oder Angstmache. Manche lösen das dann auch theologisch auf, indem sie das weg argumentieren, den Teufel, die Hölle und auch die Sünde. Und damit ist es dann leichter behandelt. Nur leider sägt man da an den Fundamenten herum und am Ende bleibt nichts mehr über vom Glauben. Nein, es sind Realitäten, die Jesus auch klar ausgesprochen und angesprochen hat und aus denen Jesus auch klar herausbefreit hat. Mit Böse oder mit dem Bösen, wenn wir ins Vaterunser schauen, meint Jesus aber nicht nur Satan und seine Dämonen, sondern er meint auch unser Herz. Er meint auch die Welt, in der wir leben. Weil wiederum, wenn du und ich ehrlich sind, in unserem Herzen ist Potenzial für Böses. Da gibt's eine Auflistung in Galater 5, 19 bis 20, verschiedene Beispiele, wie auch Böses sichtbar werden kann. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche. Danke. Intrigen, nur in den Filmen. Zwistigkeiten und Spaltungen. Okay. Der Moment, wo du, auch wenn du ein Kind Gottes bist, der Moment, wo du anfängst zu glauben, dass du nicht mehr imstande bist zu sündigen, ist der Moment, wo du eigentlich getäuscht worden bist. Weil der große Unterschied ist der zwischen jemandem, der Jesus noch nicht kennt und, wenn du so willst, gefangen ist in Sünde und dem, der Jesus schon kennt und jetzt ein Heiliger ist, ein Kind Gottes ist, der große Unterschied ist der, dass der, der gefangen ist, mehr oder weniger einen hinbewegt, hingetrieben oder aufgrund seiner Gebundenheit sündigt. Aber bei dem, der jetzt ein Kind Gottes ist, heißt das nicht, dass der nicht mehr imstande ist, Böses zu tun. Aber er ist grundsätzlich befreit worden, zur Freiheit hin, sich zu entscheiden. Er hat mehr Entscheidungsmöglichkeit, das Gute zu wählen, sich zu bekleiden mit dem Guten, sich mit Jesus zu bekleiden. Vorher war da keine Wahl, vorher war eine Blindheit, ein Schleier, wie es die Bibel nennt. Aber du und ich, wir haben schon noch das Potenzial, auch als Kinder Gottes. Und dem müssen wir uns bewusst sein und vor allem ehrlich sein. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Wo musst du vielleicht heute wieder ein Stück umkehren? Umdenken. Wo kommt gerade Wahrheit oder Licht in dein Herz? Um letztlich mehr in die Freiheit zu kommen. Nämlich da, wo dich Jesus einlädt, dich abzuwenden von solchen Dingen, wie ich sie gerade vorgelesen habe. Da ist ja das Versprechen, ein neues Maß von Freiheit und von Segen. Weil da, wo wir in seinen Werken gehen, da erschließt sich ein ganz anderer Segensraum und auch Schutzraum. Und wenn du im Licht lebst, dann wird es dir auch leichter fallen zu unterscheiden, ob das jetzt heute Morgen deine verschlafene Nacht war oder ob es ein geistlicher Angriff war oder ob es was anderes war. Lebe im Licht. Ich möchte dir 3 Schritte mitgeben, wie du dieses Gebet oder diesen Vers im Vaterunser umsetzen kannst oder was dir helfen soll beim Umsetzen. Das erste ist, du musst deinen Feind kennen. Das ist schon ein bisschen, glaube ich, rübergekommen. Denn nicht hinter jedem Busch steckt der Teufel. Auch wenn wir manchmal dazu verleitet sein können, gerade wenn wir so mit Angst kämpfen, dann ist sehr schnell überall der Teufel dahinter. Und ein anderer Grund kann sein, dass es uns leichter fällt, die persönliche Verantwortung für unser Handeln und Reden abzulegen, indem wir auf den Teufel zeigen. So, er war's. Er hat mich beeinflusst, er hat mir eine Lüge ins Ohr gesetzt. I'm sorry, meine liebe Frau oder meine lieben Kinder, ich habe heute so gestruggelt. Ich meine, ich hatte einen Albtraum, der war eindeutig dämonisch. Und es mag sogar stimmen, aber trotzdem, am Ende des Tages bleibst du verantwortlich für dein Handeln. Du bleibst verantwortlich für dein Reden. Du kannst nicht irgendwem das zuschreiben, du bist verantwortlich. Das ist auch was Schönes, weil dadurch bist du keine Geisel oder nicht in Haft genommen, sondern freies Geschöpf. Das ist cool, aber eben hat auch eine Verantwortung. Also gegen wen kämpfst du gerade? Kämpfst du gegen dich selbst, weil das ist auch eine Option? Kämpfst du gegen den Feind, gegen den Teufel? Oder stell dir vor, vielleicht kämpfst du gegen Gott. Vielleicht kämpfst du gegen seinen Willen für dein Leben. Ist auch möglich. Und du bekennst Bibelstellen und du betest und es kommt keine Antwort. Vielleicht kämpfst du gerade gegen Gott an, weil es dir schwerfällt, es anzunehmen für dein Leben. Es dir schwerfällt, ihm zu vertrauen, dass auch wenn du es nicht verstehst, was er mit dir vorhat, dass seine Wege gute Wege ist und dass sein Herz ein gutes Herz ist. Ich muss weitermachen. 2. Punkt. Du musst deine Autorität kennen, wenn du geistlich kämpfst oder wenn du kämpfst. Und Autorität kommt nicht durch die Lautstärke deiner Stimme oder durch persönliche Umsetzungskraft oder Durchsetzungskraft, weil Jesus sprach ein Wort und die Dämonen mussten einfach sich verabschieden, oder? Das heißt, es liegt nicht in der Tonlage, auch wenn das vielleicht in so komischen Horrorfilmen dann oder so Exorzistenfilmen so dargestellt wird, man muss herumschreien. Na, Autorität kommt aus Identität, nämlich zu wissen, wer du bist. Natürlich auch zu wissen, wer du nicht bist, aber vor allem auch zu wissen, wer du bist und wer an deiner Seite ist und wessen du bist, nämlich ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Aber wiederum Identität, diese Erkenntnis darüber, wer du bist, in welcher Stellung du stehen darfst und auch antreten darfst, das kommt aus Intimität. Weil da, wo du Zeit verbringst mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, da erschließt sich Raum dafür, dass du ihn besser kennenlernst und damit auch dich besser kennenlernst und in deiner Identität wächst, um somit in deiner Autorität zu wachsen. Und so verstehe ich übrigens auch diese eine Geschichte, wo Jesus seine Jünger aussendet, ich glaube, es war in Zweierpärchen, also eins zu zweit jeweils, und er gibt ihnen den gleichen Auftrag, den er schon gemacht hat. Hey, verkündest die gute Nachricht vom Reich Gottes, heilst die Kranken, treibst die Dämonen aus. Sie kommen zurück und sind frustriert, es hat nicht funktioniert. Jesus, Hilfe! Es geht nicht. Und er sagt in Matthäus 17, 21, gibt ihnen die Antwort, zum einen rügt er ihren Unglauben, das ist so herausfordernd, aber er macht das sehr liebevoll und gibt ihnen zeitgleich eine Antwort, nämlich, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und das ist eine super Anleitung, weil jetzt habe ich wieder etwas, was ich so knopfdruckartig umsetzen kann in meinem Leben, oder? Okay, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Gut, das heißt, ich werde jetzt einfach den Gebets- und Fastenknopf drücken, ne? Und dann werden diese Art von Dämonen ausfahren. Ist es so gemeint? Nein, ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, Gebet und Fasten, ne, öffnen dir einen Raum der Intimität mit Gott. Und aus dieser Intimität mit Gott kommt Identität. Und aus der Identität kommt ein anderes Maß von Autorität. Ich glaube, das ist, was Jesus eigentlich zum Ausdruck bringen möchte, nämlich connected zu sein mit ihm, connected zu sein in Beziehung. Es gibt noch eine andere Stelle, wo 70 zurückkehren, Gott sei Dank erfolgreicher als die zwei da, und sie jubeln, hey Jesus, selbst die Dämonen gehorchen uns. So, yeah, Party! So, wir haben, weiß ich, wie sie es gemacht haben, so, und dann sind die Dämonen raus. Keine Ahnung, wie sie da agiert haben. Die waren ja sehr spielerisch auch unterwegs. Also, ich kann mir das gut vorstellen, so. Also, gerade den Petrus auch. Und Jesus, was sagt Jesus? Hey, cool Boys, freut euch, aber freut euch viel mehr, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Das heißt, er lenkt wieder den Fokus zur Beziehung, zur Intimität. Weil sie ist Quelle aller Identität. Und folglich aller Autorität. Kenne deine Autorität. Noch eine Story. Und dann versuche ich das Boot oder das Flugzeug zu landen. Von Esther eine Story. Esther hatte mal so eine Season, wo sie in ihrer Traumwelt, also im Schlaf, wo du gejagt worden bist. Es war wie so ein einfach schlimmer Traum, ja, wenn du von jemandem gejagt wirst, ja, und dann aufwachst mit, ja, entsprechenden Gefühlen, wie sich das halt so anfühlt, wenn man gejagt wird. Und dann hast du, glaube ich, gebetet oder ein paar Mal gebetet und dann ist wieder der Traum passiert und jemand kam, um die Esther zu jagen, und dann hat sich die Esther im Traum umgedreht und fing an, diesen Dämon zu jagen. Der Traum hat sich gedreht. Und das möchte ich dir zusprechen, dass die Autorität gegeben ist, die Dinge, die dich jetzt noch plagen, ein Stück weit zu jagen, das reimt sich sogar. So, dritter Punkt. Du musst wissen, wie man kämpft. Denn wie du auch mit Widerständen umgehst, ist wichtiger als die Geschwindigkeit, mit denen sie sich verabschieden. Manchmal hätte man das so gern, gell? Oh, kann nicht der Schmerz, kann nicht der Widerstand, kann nicht die Bedrückung bitte schön wieder weggehen. Aber der Auftrag, den wir eigentlich unter anderem auch in Epheser 6 bekommen, wo die Waffenrüstung Gottes beschrieben wird, ist der folgende: Halte Stand. Und es ist wie ein Auftrag auf deine Identität hin: Hey, halte deinen Stand, der dir gegeben ist. Lass dich nicht herausmanövrieren oder herausmanipulieren oder heraustäuschen aus deiner Identität als geliebter Sohn und geliebte Tochter. Du bist aufgefordert, Standhaltung zu zeigen. Aber es kann dir auch helfen, in 3 Schritten das Problem oder den Kampf, den du hast, zu analysieren. Und da wäre der erste Schritt, eine Diagnose zu stellen. Was für einen Plan hat der Feind eigentlich hier gegen mich, gegen eine andere Person, die involviert ist, oder gegen einen bestimmten Ort? Und hier möchte dir auch der Heilige Geist mit Hausverstand, aber auch mit der Gabe der Geisterunterscheidung helfen. Das zweite ist die Prognose. Was ist jetzt Gottes besserer Plan für mich, für die Person oder für diesen Ort, wo gerade ein Kampf, wo gerade Krieg vorherrscht? Und da kannst du dir oder solltest du dir Gottes Wort zur Hand nehmen und seine Versprechen. Und das dritte, das Rezept. Wenn du ein Bild davon hast, was der Feind tun will und was Gottes Plan ist, kannst du dir die folgende Frage stellen: Was kann ich im Gebet und auch ganz praktisch tun, um den Plan des Feindes zu durchkreuzen und Gottes besseren Plan für diese Person, Ort oder Situation willkommen heißen? Flip it. Vielleicht ist es das, was du dir merken kannst von den dreien. Wir sind dazu aufgerufen, wenn wir Dinge wahrnehmen, sie zu drehen. Nicht sie zu verstärken, sondern sie zu drehen. Und dazu muss ich Gottes Wort kennen, Gottes Perspektive kennen und das dann betonen. Es hilft nicht, wenn du, sei es in deiner Familie, in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, etwas wahrnimmst, eine Atmosphäre der Angst, der Kontrolle. Und du benennst das die ganze Zeit. Du bist eigentlich vom Fokus her die ganze Zeit nur dort, bei dem, was gerade da passiert. Und das kann menschlich sogar gewirkt sein, kann dämonisch gewirkt sein. Wichtig ist, deinen Blick zu Gottes Perspektive zu lenken und seine Perspektive jetzt freizusetzen durch Gebet, aber auch durch Handlungen. Und wenn da Angst vorherrscht, wenn da Kontrolle vorherrscht, stell dir die Frage oder stell dem Heiligen Geist die Frage: Wie kann ich jetzt eben nicht mit Kontrolle kooperieren, sondern wie kann ich jetzt Freiheit bringen, auch ganz praktisch durch Liebestaten? Okay, ich muss landen. Ich möchte noch eine Frage auflösen oder versuchen aufzulösen, weil sie auch Teil dieses letzten Verses im Vaterunser ist. Und zwar: Und führe uns nicht in Versuchung. Führt uns Gott in Versuchung? Weil das ist doch die Frage, die uns aufkommt, wenn wir hier lesen. Aber wenn wir sowohl das Gebet, das Vaterunser, als auch diesen letzten Abschnitt im größeren Bilde betrachten, dann würde das die eigentliche Aussage von dem Gebet verfehlen, wo es ja um Erlösung von dem Bösen geht. Und Gott kann Versuchung zulassen, weil wir sind keine Marionetten. Ja. Er kann und will das Beste draus machen. Das ist wiederum die Hoffnung und die gute Nachricht in jeder Versuchung, die du erlebst. Aber wir sehen auch klar in Jakobus 1,13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie es hier steht, und führe uns nicht in Versuchung, dass sie eigentlich unseren inneren Kampf zum Ausdruck bringt, dem wir eben auch als Christen, als Kinder Gottes noch auf dieser Welt ausgesetzt sind. Und damit ist es wie ein Statement: Ich bin verletzlich, ich bin abhängig und ich bin versuchbar. Das ist eine wichtige Realität, das auch annehmen zu können. Und deshalb brauche ich dich so sehr, Gott. Deshalb brauche ich deine Führung so sehr, weil ich dachte mir dann, manche übersetzen es dann so als: Bewahre uns vor Versuchung. Aber es steht, führe uns nicht in Versuchung. Es steht nun mal so drinnen. Ja. Ich kann es nicht auflösen. Ne? Und ich glaube, es liegt daran, dass wir einen Gott haben, der uns führt, der mit uns vorangeht und dessen Führung auch das ist, was uns letztlich bewahrt. Weil da, wo ich mich führen lasse, da bin ich seiner Führung, seinem Willen unterstellt. Denn mit Versuchung, das kann sogar bis zu dem Punkt gehen, dass du selber nicht siehst, dass du geblendet und getäuscht bist. Und umso mehr braucht es unser Unterstelltsein unter die Führung Gottes. Weil der sichere Ort oder der sicherste Ort ist nicht der, wo keine Widerstände sind von außen oder wo jetzt auch ganz konkret gesprochen, wo kein Krieg vorherrscht oder keine Bedrohung vorherrscht. Der sicherste Ort ist der, wo du im Willen Gottes bist. Der sicherste Ort ist da, wo du dich führen lässt von ihm. Und das ist interessant, und ich möchte mit dieser Geschichte abschließen, von David und Bathseba, wo König David eigentlich gerade mit seinen Kriegern im Kampf war. Er war gerade dabei, oder seine Kämpfer waren gerade dabei, eine Stadt zu belagern, aber er, der Anführer, der König, er war dann bei dieser Belagerung nicht mehr mit dabei. Er war in Jerusalem. Und es ist interessant, weil wir können nur mutmaßen, warum er nicht mit dabei war, aber Fakt ist, er war scheinbar an einem sicheren Ort, nämlich in Jerusalem. Dort war nichts zu befürchten für ihn. Das war so, es war einfach sein Ort, sein Palast, sein Schutzort. Aber gerade da, wo er scheinbar, wo er sich in Sicherheit gewogen hat, da, wo er sich vielleicht auch ausgeruht hat oder vielleicht auch einer Angst gebeugt hat, gerade an diesem Ort kommt eine Versuchung. Er steht am Balkon, sieht die Bathseba baden. Und zack, passiert es. Und es passiert nicht nur der Ehebruch, es passiert eine Verstrickung, in dem dann auch Bathsebas Mann an die Front geschickt wird, ganz bewusst an die Front geschickt wird und dann auch sein Leben lassen muss. Und das ist der Mann nach dem Herzen Gottes, König David. Und es ist gerade in diesem Moment, wo er sich so beschützt und so sicher gefühlt hat, wo er vielleicht sich gedacht hat, hier, definitiv hier habe ich mein Leben im Griff. Aber es ist genau an diesem Ort, wo die Falle der Versuchung zuschnappt. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, wo hast du es dir sicher gemacht? Wo hast du dich zurückgezogen auch? Wo bist du nicht an der Front, wo du eigentlich an der Front sein müsstest? Für deine Ehe, für deine Familie, für deinen Stammbaum. Wo wäre es eigentlich dran, dass du deiner Berufung nachgehst? Aber vielleicht hast du aufgehört, dem nachzugehen, weil Widerstände auch kamen. Weil das Böse sich gezeigt hat. Und du wiegst dich in Sicherheit und scheinbarer Geborgenheit, aber eigentlich bist du gerade nicht unter der Führung Gottes. Weil da, wo du unter der Führung Gottes bist, da ist deine Sicherheit. Und da ist auch der Ausweg aus jeglicher Versuchung. Lass uns einfach kurz die Augen zumachen. So ein Du- und Gott-Moment. Ich möchte jetzt beten, Heiliger Geist, dass du das nimmst, auch aus diesem Gottesdienst und auch jetzt aus dieser Predigt, wo du persönlich auch in einen nächsten Schritt hineinführen möchtest. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt Herzensaugen aufmachst, zu erkennen, wo du in eine Umkehr führen möchtest. Auch zu erkennen, wo du zurück in deine Laufbahnen führen möchtest. Und ich bete, Heiliger Geist, auch dass da, wo es Ängste sind, die zurückhalten, da bete ich, dass du jetzt aufzeigst, dass du Klarheit schenkst. Ich finde ganz stark, dass der Heilige Geist bei einigen auch gerade wie eine Bürde, vielleicht auch ein Gewicht jetzt auf dein Herz legt, auch über den Bereich, wo du vielleicht schon mal versucht hast umzukehren oder wo du jetzt eigentlich gewillt bist umzukehren. Und vielleicht irritiert dich das, weil du das nicht erwartet hast, aber ich möchte dir zusprechen, lass es zu. Und sogar wenn es dich an diesen Ort bringt, wo du darüber weinst, wo du darüber bedrückt bist oder zerbrochen bist, weil es ist Teil dessen, es ist Teil von dem, dass du umkehrst. Es ist sein Berühren auch in diesen Wunden, in diesen Schatten. Mehr davon, Heiliger Geist, komm. Ich lade dich so ein. Lade dich so ein, setz du an unseren Herzen an. Wirke du. Zeig uns auch auf, wo du uns jetzt heute Vormittag, heute Mittag zum Sieg führen möchtest. Komm, Heiliger Geist. Komm. Wir lieben deine Stimme. Wir lieben dein Wirken. Wo du mit Wahrheit kommst, da werden wir in Freiheit geführt. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Komm und operiere an unseren Herzen. Aber auch an unseren Gedanken. Komm. Nochmal diese Einladung. Wenn du merkst, er klopft an, weil er ist in dem Sinne ein Gentleman auch. Er zwingt dir nicht seinen Willen auf. Er zwingt dir nicht seine Wege auf. Aber er lädt dich ein, aufzumachen. Mach auf in deinem Herzen. Lass ihn reden. Lass ihn aber auch aufzeigen. Lass ihn benennen. Und gib ihm jetzt Dinge ab. Gib ihm Dinge ab, wo du frei werden möchtest. Bekenne es, benenne es jetzt. Halleluja. Danke, Herr. Lieben, lasst uns gemeinsam aufstehen und in dieser Haltung bleiben. Ich möchte euch einladen, dass einfach gemeinsam aufstehen und du kannst einfach persönlich ihn anbeten. Einfach sei connected, bleibe verbunden. Ne? Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist. Danke. Empfinde auch wirklich, dass diese Geschichte von David und Bathseba vielleicht auch konkret in diesem, wo es wirklich um Ehebruch auch geht, dich auch angesprochen hat. Und das kann in deinen Gedanken sein, das kann auch wirklich passiert sein. Aber es ist eine Einladung, dass die Arme Gottes offen sind, für dich zurückzukommen. Zurückzukommen ins Haus des Herrn, zurückzukommen in seine Gegenwart, dich nicht aus Scham heraus zu verstecken, sondern ans Licht zu treten, damit Wiederherstellung passiert. Also wenn du das bist, sei wirklich eingeladen, auch jetzt, dass für dich, auch für dich der Weg offen ist. Der Vorhang ist zerrissen, wir haben es heute gesungen. Der Weg ist freigemacht, auch für Wiederherstellung in deinem Leben oder in eurer Ehe, in eurer Beziehung. Und das Letzte, wo ich wirklich einen Aufruf machen möchte, einen Aufruf nach vorne ist, wenn dein Leben wie im Schwitzkasten von Angst ist, wie unter der Fessel von Angst, Angst in welcher Form auch immer, es kann Angst, also Menschenangst sein, es kann Todesangst sein, es kann Angst sein, krank zu werden, verschiedene Arten von Ängste, aber wenn du das bist und wirklich raus möchtest aus diesem Einfluss, da glaube ich, dass eine Einladung gerade ist an dich, dass du nach vorne kommst und dass wir miteinander beten und dass wir wirklich diese Angst brechen und dass du dein Leben neu unter die Herrschaft von Jesus stellst, neu unter seinen Einfluss, neu unter seine Gnade. Aber wenn du das bist, möchte ich dich einladen, nach vorn zu kommen jetzt. Wenn du ausbrechen möchtest aus diesem Korsett der Angst, dann komm nach vorne. Wir werden noch kurz warten. Aber trau dich. Gott sieht deinen mutigen Schritt. Ich möchte noch kurz warten, weil ich wirklich glaube, dass da noch mehr sind, die damit kämpfen, dass Angst dich zurückhält, das Leben zu leben auch, was Gott sich für dich gedacht hat. Also wenn du das bist, wenn auch Träume, Albträume, Ängste in dein Leben auslösen oder auch vielleicht durch bestimmten Medienkonsum Ängste in dein Leben kamen, jetzt ist die Möglichkeit, dass du damit wirklich einen Bruch machst, dich lossagst davon und erlebst, wie die Herrschaft von Jesus, und die Herrschaft von Jesus ist eine gute Herrschaft. Eine, wo Freiheit ist, wo Freude ist, wo Gerechtigkeit ist. Und ich feiere so euren Mut an wirklich alle, die jetzt nach vorne gekommen sind, und nochmal einen letzten Aufruf machen. Wenn du das bist, komm nach vorne, weil ich würde so gern für euch beten, mit euch beten und an alle anderen, es gibt keine Zuschauer, also du möchtest zuschauen, alle anderen beten dann mit für das, was hier vorne passiert. Es ist wirklich ein starker Moment und nur du selbst kannst deine Angst am besten benennen, aber ich möchte dich einladen, sie zu benennen vor Gott und zeitgleich damit zu brechen. Ich möchte euch da jetzt vorne in einem Gebet anleiten und alle anderen einfach mit einladen, mit zu beten. Und vielleicht hast du dich nicht getraut, nach vorn zu kommen. Ich möchte dir zusprechen, dass auch an deinem Platz du berührt werden kannst. Absolut. Und speziell an alle, die vorne sind. Lade euch ein, einfach laut mir nachzubeten und dann könnt ihr noch in eigenen Worten beten. König Jesus, König Jesus, ich komme jetzt vor deinen Gnadenthron. Und was ich mitgebracht habe, das sind meine Ängste. Und die kannst du in deinem Herzen konkret benennen. Und ich lege sie vor deinen Thron. Und ich breche damit in deinem Namen. Ich gebe sie dir. Und ich beuge mich unter deine Herrschaft. Ich unterstelle mich unter dein Friedensreich. Und ich sage, du bist mein Gott. Du bist meine Stimme, die mich anleitet. Du bist der, der mich führen darf. Und ich lege auch meine Gefühle vor dir hin. Ich lege meinen Körper vor dich hin. Und ich sage, nimm mich ein an Körper, Geist und Seele. Und versiegle mich jetzt mit deinem Blut und mit deinem Geist. Danke für die Freiheit, die jetzt in mein Leben kommt. Halleluja. Amen, Amen. Halleluja. So ein starker Moment. Vater, wir danken dir so. Und ich lade uns ein, jetzt noch mitzubeten und mitzusegnen. Streckt eure Hände aus denen, die hier vorne stehen. Wir beten als Gemeindefamilie. Wir stellen uns um euch herum auch für diesen Moment, weil es sind diese Momente, die so besonders sind, wo so viel hereinbricht vom Wesen Gottes. Und wir beten als Gemeindefamilie, dass ihr jetzt erfüllt werdet mit Kraft von oben, dass ihr erfüllt werdet mit Liebe, dass ihr erfüllt werdet mit Besonnenheit. Oh, ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt den Herrschaftsbereich, das Reich des Lichtes, oh, dass es so sichtbar wird, oh, dass es so zunimmt jetzt in den Herzen, oh, dass wirklich Angst sich verabschiedet hat, und wir schließen diese Tür der Angst in Jesu Namen. Sie sei zugemacht, aber wir stellen uns auch als Gemeindefamilie um euch herum und wir segnen euch. Wir segnen euch mit der Gnade Gottes. Wir segnen euch mit einem Überwindergeist. Und wir segnen euch darin, dass große Dinge hervorgehen aus diesem Moment. Dass große Dinge hervorgehen aus diesem vielleicht ja kleinen, scheinbar kleinen, mutigen Schritt, den der Himmel gesehen hat. Oh komm, Heiliger Geist, jetzt so stark auf jeden Einzelnen hier vorne herab. Komm und erfülle du. Komm und wirke du Leben. Belebe das, was tot ist oder tot geglaubt ist. Lass es neu zum Leben kommen in Jesu Namen. Ich rufe Leben aus. Leben im Überfluss. Nicht Leben unter dem Joch des Feindes, sondern Leben im Überfluss. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und vielleicht an alle, die vorne sind, es wäre voll schön, wenn ihr noch vorne bleibt, einfach damit wir für euch beten können. Vielleicht kann auch Ministry-Team unterstützen. Auch sonst, wenn jemand aus Gebetsteam da ist, Gemeindeleitung, Staff-Team. Ich glaube, es wäre einfach so wichtig, hier noch persönlich zu beten und zu segnen. Fühlt euch frei, aus euren Reihen zu treten, nach vorn zu kommen und mitzusegnen. Während uns Linda und das Team auch als Gemeinde dann nochmal in ein Lied hineinführt. Ich möchte dich so einladen, bevor nicht für dich gebetet worden ist hier vorne, dass du nicht wieder zu deinem Platz gehst. Wir möchten dich so sehr segnen.